NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Hier sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Wie die Frühlingsbelebung am Arbeitsmarkt ausfällt und woher plötzlich doch ein klitzekleines Wirtschaftsplus kommt, sind gleich unsere Themen. Wir berichten außerdem über den sogenannten Leipziger Appell zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien. Damit soll die zentrale Bedeutung freier Medien für eine demokratische Gesellschaft betont werden. Da sprechen wir mit einem Mitinitiator. Wir beginnen aber mit einer weiteren Einigung der Regierungskoalition. Jetzt wird es zwar Frühling, und demnächst auch nachts endlich wärmer, heißt, die Heizperiode endet und dennoch bleibt das ein wichtiges Thema. Das Heizungsgesetz, wie es landläufig genannt wird, eigentlich ja komplizierter Gebäudemodernisierungsgesetz. Über kaum ein Gesetz wurde so oft und so hitzig diskutiert und die aktuelle Bundesregierung hatte angekündigt, es abzuschaffen. Jetzt werden die Regeln gelockert. Man hat sich auf Details geeinigt. Das war ein langwieriger Prozess mit vielen beteiligten Ministerien. Kurz zusammengefasst, Eigentümer können weiterhin frei entscheiden, welche Heizung sie einbauen. Aber es hat gegebenenfalls Konsequenzen. Jasper Ruppert berichtet.
Die Zufriedenheit in der Regierungskoalition ist zumindest bei diesem Thema groß. Beim Gebäudemodernisierungsgesetz
haben wir einen guten Kompromiss gefunden, der tragfähig ist und der ein fairer Ausgleich ist.
So sagt es Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Kern der Einigung soll eine Entlastung der Mieter sein, wie die SPD-Politikerin erklärt.
Wenn Vermieter eine fossile Heizung einbauen, dann trifft das die Mieterinnen und Mieter eben auch. Und deshalb kann es nicht sein, dass sie alleine die wirtschaftlichen Folgen tragen. Künftig wird es so sein, dass sich Vermieter an den Nebenkosten mit beteiligen müssen. Das heißt, Mieterinnen und Mieter werden entlastet.
Konkret bedeutet das, die Hälfte der Netzentgelte, Biokraftstoffe und des CO2-Preises bei den laufenden Heizkosten soll zukünftig der Vermieter tragen. Diese Regelung soll für alle bestehenden und künftigen Mietverhältnisse nach einem Heizungstausch gelten. Hintergrund ist, dass die Kosten für fossiles Heizen, auch wegen steigender Abgaben, in den kommenden Jahren noch weiter nach oben gehen werden. Wer wenig von den Plänen hält, ist Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus und Grund.
Die Regierungskoalition möchte die Kosten, die der Staat selbst verursacht hat, nämlich den CO2-Preis, die Kosten für die Netzentgelte oder eben auch diese sogenannte Bio-Stufe, auf die Vermieter umlegen, mit dem Ergebnis, dass denen früher oder später das Geld fehlen wird, um den Gebäudebestand zu modernisieren.
Die Einigung sei eine große Mogelpackung und heute deswegen kein guter Tag, so Warnecke. Kritik gibt es auch aus Teilen der Opposition, aber aus einem anderen Grund. Für Till Steffen, Sprecher für Verbraucherschutzpolitik bei den Grünen, wirkt die Einigung auf den ersten Blick fair, aber
tatsächlich ist diese Änderung nur ein Überdecken von der total absurden Regelung, dass jetzt weiterhin teure Heizungen eingebaut werden können mit teuren Brennstoffen.
Der Grüne fordert, dass Vermieter beim Neueinbau einer Öl- oder Gasheizung noch stärker zur Kasse gebeten werden.
Die Mieterinnen und Mieter, die sollen ja dann trotzdem die Hälfte davon bezahlen. Und wir sagen, es muss diejenigen treffen, die die Entscheidung über den Energieträger treffen. Wenn der Vermieter entscheidet, weiterhin eine teure Heizung zu benutzen, dann muss auch der Vermieter die teuren Kosten dafür tragen.
Dass man überhaupt noch Öl- und Gasheizungen einbauen dürfe, kritisiert neben Grünen und Umweltverbänden auch die Linke. Die Einigung sei ein Freifahrtschein für die Gaslobby, so Violetta Bock, die Fraktionssprecherin für Wärmepolitik. In der Regierung sieht man das naturgemäß anders. Unionsfraktionschef Jens Spahn sagte, dass man Habecks Heizungsgesetz damit abschaffe und im Keller wieder die notwendige Freiheit gebe. Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sieht einen guten Kompromiss zwischen notwendigem Mieterschutz und den berechtigten Interessen der Vermieter. Lob für die Pläne kommt noch von einer anderen Seite. Melanie Weber-Moritz, die Präsidentin des Deutschen Mieterbunds, erklärte zu dem Plan, dass Vermieter und Mieter die Heizkosten beim Einbau einer Öl- und Gasheizung teilen müssen.
Das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung und wird dazu führen, dass Mieterinnen und Mieter entlastet werden, wenn die Vermieter sich für eine unwirtschaftliche Heizung entscheiden sollten.
Gelten soll die neue Regelung ab Januar 2028.
Es ist auf Regierungsebene ein Kompromiss zum Heizungsgesetz gefunden worden. Trotzdem gibt es viel Kritik. Das war Pro und Contra zusammengefasst von Jasper Ruppert. Gestern haben wir schon ausführlich über die Nationale Maritime Konferenz in Emden gesprochen. Die Erwartungen der Seehäfen auch an politische Entscheidungen. Kanzler Merz war vor Ort, hat betont, wie wichtig die Seewirtschaft für Deutschland sei. Am zweiten Tag der Konferenz mit rund 800 Teilnehmenden in Emden ging es auch um den Ausbau der deutschen Seehäfen zu Logistikdrehscheiben für das Militär. Und es wurde auch noch mal über den Schutz von Seewegen gesprochen. Katharina Seiler berichtet aus Emden.
Christoph Ploss ist der maritime Koordinator der Bundesregierung. Er hat die Konferenz für das Bundeswirtschaftsministerium organisiert und er ist mit dem zweitägigen Treffen der maritimen Branche mehr als zufrieden.
Das war insgesamt eine sehr erfolgreiche nationale maritime Konferenz, weil wir auf der einen Seite deutlich gemacht haben, dass das nicht nur Themen sind, die für die norddeutschen Bundesländer wichtig sind, sondern die gehen das ganze Land an. Und das ist eine sehr wichtige Grundlage für die Zukunft, weil wir ja mehr Investitionen in die maritime Infrastruktur dringend brauchen und wir auch mehr Wettbewerbsfähigkeit brauchen.
Das würden wohl alle der rund 800 Vertreterinnen und Vertreter der maritimen Wirtschaft, die an der Konferenz teilgenommen haben, bestätigen. Und Wettbewerbsfähigkeit und mehr Investitionen, das fordern vor allem die Betreiber der deutschen Seehäfen. Für sie war die Konferenz deshalb auch mehr enttäuschend als erfolgreich. Spätestens seit der Kanzler in seiner Eröffnungsrede der Forderung nach mehr Bundesgeld für den Ausbau der Häfen eine Absage erteilt hat. Sebastian Jürgens, Präsident des Verbandes der deutschen Seehäfen, hat für diese Absage kein Verständnis. Für ihn ist der Finanzierungsbedarf unbestritten. Trotzdem bleibt offen, woher das Geld kommen soll, sagt Jürgens.
Es gibt einen Investitionsstau, den haben wir festgestellt, mit etwa 15 Milliarden, der sich angestaut hat. Darunter sind Kaimauern, darunter sind Schwerlastflächen, die für einen Offshore-Umschlag gebraucht werden und ähnliche Themen. Und die müssen beseitigt werden. Das heißt, es geht in erster Linie darum, die Infrastruktur zu ertüchtigen. Denn nur auf einer guten Infrastruktur kann man dann auch entsprechend Kräne errichten. Das sind dann privatwirtschaftliche Investitionen, die selbstverständlich von der Privatwirtschaft auch zu tragen sind. Aber dass die Infrastruktur in Ordnung sein muss, das ist, glaube ich, eine Voraussetzung, die wir jetzt brauchen für Verteidigungsfähigkeit, für die Energiewende und auch um den Standort Deutschland als Export und Nation aufrechtzuerhalten.
Die Gespräche mit dem Bund müssten also auch nach der maritimen Konferenz weitergehen. Und das sehen auch die norddeutschen Küstenländer so, die Investitionen alleine nicht aufbringen könnten, sagt etwa der Hamburger Bürgermeister. Anders ist die Lage im Schiffbau. Im Schiffbau sind die Auftragsbücher voll. Nicht nur dank der vielen Aufträge von der deutschen Marine. Auch der zivile Schiffbau, sei es beim Bau von Yachten oder Behördenschiffen, könne die Branche nicht klagen, sagt Reinhard Lüken, Geschäftsführer des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik. Hier geht es dem Verband darum, im internationalen Wettbewerb vor allem gegen China zu bestehen. Lüken wünscht sich von der Regierung dafür bessere Bedingungen bei der Finanzierung im Schiffbau.
Wir haben Finanzierungsinstrumente beispielsweise, da müssen wir neue Wege gehen. Da haben wir Wettbewerbernationen, die da viel bessere, attraktivere Konditionen anbieten. Da müssen wir nachziehen. Das haben wir Stand heute noch nicht. Wir haben einen großen Schritt gemacht mit dem Großbürgschaftsprogramm. Das ist Bewegung. Das ist aber noch nicht die finale Lösung.
Würden diese Rahmenbedingungen verbessert, kann sich Lüken, wie der maritime Koordinator der Bundesregierung, durchaus 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze im Schiffbau und seiner Zulieferindustrie vorstellen. Allerdings müsste es auch die Menschen geben, die diese Jobs übernehmen. Aus Sicht von Daniel Friedrich, Chef von IG Metall Küste, könnte das ein Problem werden.
Wo sollen die herkommen? Wie entwickeln wir die? Wie schaffen wir es, dass gerade in den Branchen, wo gerade Abbau ist, die für die maritime Wirtschaft zu begeistern? Da mehr Substanz. Das hätte der Konferenz noch gut getan.
Die nächste nationale maritime Konferenz wird dann nicht in einem Küstenland stattfinden, sondern an dem Binnenhafenstandort Duisburg in Nordrhein-Westfalen.
Katharina Seiler berichtete aus Emden. Frühjahrsbelebung ist ja ein Stichwort, das wir alle kennen. Gemeint ist damit der Aufschwung in der Wirtschaft mit der Konsequenz, dass auch mehr Menschen in Arbeit kommen. Und so hatte man auch in diesem Jahr damit gerechnet, dass die Zahl der Menschen sinkt, die keine Arbeit haben. Also dass die Quote unter 3% sinkt. Aber daraus wurde bislang nichts. Stanislaus Kosakowski dazu aus Nürnberg.
Die Arbeitslosenzahl in Deutschland liegt den vierten Monat in Folge über 3 Millionen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit fällt die Frühjahrsbelebung auch im April schwach aus. Die erhoffte Trendwende am Arbeitsmarkt lasse damit weiter auf sich warten, sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.
Dem Arbeitsmarkt fehlen unverändert die so dringend notwendigen konjunkturellen Impulse. Zwar zeigten sich zu Beginn des laufenden Jahres positive Konjunktursignale, doch die Auswirkungen des Iran-Krieges behindern vorerst eine wirtschaftliche Erholung.
Im Vergleich zum April vergangenen Jahres ist die Arbeitslosenzahl um 77.000 gestiegen. Das ist eine Erhöhung um 0,1 Prozentpunkte. Die Zahl der offenen Stellen hat sich nach Nahles Worten hingegen auf niedrigem Niveau stabilisiert. So seien den Arbeitsagenturen im April 641.000 Stellen zur Vermittlung gemeldet gewesen. Das war geringfügig mehr als im März und etwas weniger als vor einem Jahr.
Also bei den Arbeitslosenzahlen keine große Entspannung, aber es hat offenbar eine kleine Belebung der Wirtschaft gegeben. Die kommt jetzt überraschend auch für Experten. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist stärker gestiegen, als erwartet worden war. Gemessen wird das am Bruttoinlandsprodukt und das ist in den ersten Monaten 2026 um 0,3 Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr. Es wurde also mehr exportiert. Wir alle geben mehr Geld aus. Es hat allerdings auch eine kleine Korrektur gegeben für das letzte Quartal 2025. Was sagen uns jetzt diese Zahlen? Dazu die Einordnung vom Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, Marcel Fratscher am Telefon. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Das soll ja eine vorläufige Berechnung des Statistischen Bundesamtes sein, aber wäre der zweite Anstieg in Folge. Wie sehr überraschen diese Korrekturen Sie jetzt?
Eigentlich nicht wirklich, denn wir hatten ja auch für dieses Jahr ursprünglich mal im Dezember ein Wachstum von 1,3, 1,4 Prozent prognostiziert. Dann sind wir runtergegangen auf 1,0 Prozent und jetzt 0,3 Prozent für ein Quartal ist ja jetzt kein Boom, sondern das ist ein kleiner Ausreißer nach oben. Also ein sonniger Tag macht noch keinen Sommer. Man sollte das also mit sehr viel Vorsicht genießen. Sehr gut und positiv ist sicherlich auch die, dass es nicht nur der private Konsum ist, der gestiegen ist, sondern auch die Exporte. Aber nochmals, man muss hier sehr vorsichtig sein. Das heißt noch nicht, dass wir jetzt einen Trend haben und dass die Wirtschaft sich erholt, zumal der Iran-Krieg sich ja erst ab März und jetzt zunehmend negativ auswirkt. Also das ist im größten Teil im ersten Quartal noch gar nicht enthalten.
Jetzt haben Sie gesagt, eben nicht nur privater Konsum, aber auch da ja vielleicht überraschend, in Krisenzeiten halten wir Deutschen ja eigentlich das Geld immer gern zusammen, aber auch Exporte, die nach oben gehen. Da gab es ja eigentlich die großen Steuerdebatten und da hieß es doch auch, dass so viel Unsicherheit drin ist. Also auch wenn Sie sagen, nur ein ganz kleiner Anstieg, aber ist es schon irgendwie ein positives Signal?
Das ist ein positives Signal. Man muss sich aber genau angucken, wo kommt das her? Ist das dauerhaft? Die Befürchtung ist, dass die Exporte auch noch 1 bis 2 Jahre schwach laufen werden, weil die Weltwirtschaft sich ja in diesem Jahr auch abschwächt. Das sind ja die generellen Prognosen, dass durch den Iran-Krieg nicht nur Deutschland und Europa, sondern weltweit das Wachstum geringer ausfällt. Und das trifft die Exporteure hart und das sind gerade Länder wie Deutschland. Also ich erwarte nicht, dass diese positive Entwicklung bei den Exporten anhält. Gerade die Industrie ist durch die hohen Energiepreise hart getroffen und viel unserer Exporte sind nun mal von der Industrie und der energieintensiven Industrie. Deshalb ist hier Vorsicht geboten. Wir müssen in den nächsten Quartalen mit einer Stagnation rechnen. Wenn es zu einer Eskalation des Krieges kommt, dann kann es deutlich schlechter ausfallen. Also es gibt keinen Grund zur Entwarnung, auch wenn das erste Quartal jetzt erst einmal positiv war.
Und vielleicht nochmal, den Iran-Krieg haben Sie angesprochen, der natürlich da erst noch reingerechnet werden muss. Heißt es dann, der große Einbruch käme dann in diesem Quartal oder andersrum, verdienen vielleicht jetzt auch andere Branchen so viel mit, dass es wieder einen Ausgleich geben könnte?
Naja, die hohen Energiekosten davon sind Russland, Putin, Mittlerer Osten, Gas- und Ölexporteure sind die großen Profiteure. In Deutschland letztlich nur die Mineralölkonzerne, alle anderen brauchen Energie, müssen es importieren, müssen dafür zahlen. Und bei der Tanksäule, beim Sprit sieht man das ja schon, dass die Preise explodiert sind. Dort sieht man schon, dass die Nachfrage ein Stück weit zurückgeht. Andere Preise wie Lebensmittelpreise werden wahrscheinlich erst in den kommenden Monaten steigen, weil Lebensmittelproduktion braucht einige Zeit, bis das dann wirklich im Supermarkt bei den Preisen angekommen ist. Also das dicke Ende wird noch kommen, gerade für Menschen mit wenig Einkommen, die deutlich hart getroffen sind. Und gerade die Preissteigerungen werden zunehmen, heißt, Menschen werden weniger konsumieren können, gerade Menschen mit wenig Einkommen. Deshalb ist jetzt die Aussicht für den privaten Konsum auch nicht so gut. Also der Krieg trifft uns. Im Augenblick rechnen wir mit einer Halbierung des Wachstums, 0,5 Prozent Wachstum für das gesamte Jahr. Wenn wir jetzt schon 0,5 Prozent Wachstum im ersten Quartal haben, sieht man, dass wir eigentlich wenig mehr als Stagnation für den Rest des Jahres erwarten.
sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Danke für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Am 3. Mai, also am kommenden Sonntag, ist weltweit der internationale Tag der Pressefreiheit. Für Deutschland gibt es in diesem Jahr allerdings wenig Anlass zur Freude. In der aktuellen Rangliste von Reporter ohne Grenzen ist die Bundesrepublik erneut zurückgefallen, von Platz 11 auf jetzt Platz 14. Unter anderem hinter Tschechien, Island und Liechtenstein. Auch hierzulande warnen Medienhäuser vor wachsendem Druck auf Journalisten und Informationsfreiheit. Maren Pfalzgraf von der Organisation Reporter ohne Grenzen hat uns das heute hier auf NDR Info so beschrieben.
Gerade Journalistinnen und Journalisten, die über rechte Milieus beispielsweise berichten oder den Krieg in Gaza bzw. dem Nahen Osten, haben uns berichtet, dass sie sich oft unter Druck gesetzt fühlen oder Angst haben, öffentlich angefeindet zu werden. Beispielsweise also Online-Hass, das ist ein großes Problem. Und generell beobachten wir, dass das Arbeitsklima im Journalismus rauer wird, auch auf den Straßen beispielsweise. Hier ist es tatsächlich so, dass es im vergangenen Jahr ja regelrechte Hetz und Diffamierungskampagnen gegen einzelne Journalistinnen und Journalisten, vor allem eben im Internet, gab. Und das sind auch mehr als Einzelfälle. Dahinter steckt ja ein Ziel, nämlich unabhängige journalistische Arbeit zu delegitimieren und das Vertrauen der Menschen in die Medien zu untergraben.
Maren Pfalzgraf war das von Reporter ohne Grenzen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat der Mitteldeutsche Rundfunk den sogenannten Leipziger Appell gestartet. Ein Bündnis für freie Medien und gegen Desinformation. Wen dieser Appell erreichen soll, was geplant ist, dazu spreche ich gleich mit Michael Naumann, dem Leiter der Hauptabteilung Kommunikation beim MDR. Zunächst aber fasst meine Kollegin Clea Schnitzlein zusammen, worum es beim Leipziger Appell geht.
Es ist ein Aufruf, die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien zu sichern. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat mit dem Leipziger Appell dazu aufgefordert, die Presse- und Informationsfreiheit besser zu schützen. Angriffe und Einflussnahme sollen klar benannt und abgewehrt werden, Transparenz und Vielfalt gestärkt und damit journalistische Integrität gesichert werden. Die Initiative wurde im März dieses Jahres gestartet und wird von zahlreichen Institutionen aus Medien, Wissenschaft und Gesellschaft unterstützt. Darunter alle ARD-Anstalten, das ZDF und die Deutsche Welle, aber auch Zeitungen wie die Leipziger Volkszeitung und die Mitteldeutsche Zeitung. In dem Appell heißt es, wer Medienfreiheit angreift, greift das demokratische Gemeinwesen an. Hintergrund sind zunehmende Angriffe auf den Journalismus sowie wachsende Risiken durch Desinformation und digitale Plattformen. MDR-Intendant Ralf Ludwig bezeichnet den Appell als Aufruf zur Wachsamkeit und zur gemeinsamen Verantwortung von Politik, Medien und Gesellschaft. Gleichzeitig erinnert die Initiative an historische Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus und der DDR-Diktatur und warnt vor neuen Gefahren für eine freie und öffentliche Meinungsbildung. Der Leipziger Appell steht weiteren Organisationen zur Unterzeichnung offen.
Soweit die Zusammenfassung von Clea Schnitzlein. Wir müssen einmal kurz unterbrechen. Achtung Autofahrer, in beiden Richtungen auf der B6 Hannover-Hildesheim zwischen Messe Nord in Hannover und Laatzen werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Achtung in beiden Richtungen auf der B6 Hannover-Hildesheim zwischen Messe Nord in Hannover und Laatzen. Hier werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Wir kommen zurück zum Leipziger Appell. Auch der Norddeutsche Rundfunk ist dabei, aber die Idee kommt aus Leipzig. Deswegen habe ich mit dem Kommunikationschef des Mitteldeutschen Rundfunks gesprochen, Michael Naumann, und ihn gefragt. Sie haben das ja maßgeblich mit initiiert. Was hat denn den Ausschlag gegeben?
Naja, wir haben diesen Appell initiiert, weil wir das Thema als notwendig erachten. Ja, Anlass war, dass wir als MDR in Leipzig am 19. März, also vor ungefähr einem Monat, als sogenannter Ort der Demokratiegeschichte ausgezeichnet worden sind. Da gibt es in Deutschland eine gleichnamige Stiftung, die Orte würdigt, die für bestimmte Ereignisse oder Themen stehen, die mit der deutschen Demokratie verbunden sind. Und diese Stiftung hat den MDR in diesen Kreis aufgenommen. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut und wir haben aber dann überlegt, wir wollen ja nicht nur ein Ort der Demokratiegeschichte sein, sondern auch der Gegenwart und der Zukunft. Und was ist denn ein Thema, mit dem wir uns gut verknüpfen können? Und wir sehen, dass Medienfreiheit und Informationsfreiheit immer stärker bedrängt werden. Und deshalb haben wir diesen Leipziger Appell formuliert.
Wir haben ja die Zahl auch gerade gehört, dass Deutschland auch im Ranking abgerutscht ist, was journalistische Freiheit angeht. Sie haben es jetzt auch gerade schon aufgegriffen. Welche Angriffe sind es denn, die die journalistische Arbeit so erschweren?
Naja, wir stellen insgesamt in der Gesellschaft ja Tendenzen fest, dass freie und unabhängige Medien in ihrem Wert als eine der Grundlagen für eine liberale Demokratie in Zweifel gezogen werden. Ne? Reporter ohne Grenzen nennt ja auch ein raueres Arbeitsklima, Anfeindungen, Bedrohungssituationen auf der Straße, also in Präsenzsituationen oder auch im Netz. Also das Arbeitsklima ist ein Thema. Redaktionen berichten auch von wachsendem Druck auf Journalistinnen und Journalisten, auf die Medienhäuser insgesamt. Da ist von Hass, von Diffamierungen, von einem Vertrauensverlust die Rede. Wir hier auch bei uns im Sendegebiet kennen die Lügenpresserufe. Und wir stellen aber auch Tendenzen fest, so schleichende Bemerkungen. Ne? Da ist dann viel auch von Spott, von Zynismus die Rede. Auch den Medien gegenüber wird viel verallgemeinert, viel polarisiert, viel pauschalisiert. Und wir machen ganz, ganz viel Dialogarbeit, wo wir dann auch aufklären, wie Journalismus funktioniert und merken dann, dass die Leute auch ganz, ganz wenig darüber wissen, wie die Funktionsweise von Medien ist. Ja? Und dann haben sie natürlich auch die Beschleunigungstendenzen im Online-Bereich, auch über Social Media, dass sich ganz, ganz viel Desinformation verbreiten und dass dann auch Misstrauen den Medien gegenüber gesät wird.
Also richtet sich der Appell jetzt auch ganz konkret an jemanden? Kann man die Bedrohung der Pressefreiheit adressieren, wenn Sie gerade auch schon das Netz angesprochen haben? Da läuft ja auch viel anonym.
Ja, also nichts gegen berechtigte Kritik. Ne? Das will ich auch nochmal klarstellen. Also uns geht es nicht darum, dass wir jetzt weinerlich sagen wollen, oh Gott, jetzt schimpfen alle auf die Medien. Ja? Da, wo Fehler passieren oder wo wir auch Dinge verbessern müssen, das müssen wir tun. Aber wir stellen eben diese Tendenzen fest, dass grundlegende Dinge wirklich sehr grundlegend in Frage gestellt werden und dass die Grundlage dieser Kritik häufig keine ist, die viel Substanz hat. Und in erster Linie ging es uns darum, so eine Art Selbstvergewisserung herbeizuführen. Ja? Und wir haben bemerkt auf die Reaktion auf diesen Leipziger Appell, dass es ganz, ganz vielen Medienschaffenden so geht, und dass viele uns angeschrieben haben, gesagt haben, Mensch, toll, dass es das gibt und dass es mal jemand irgendwie ein Stück weit bündelt und kanalisiert. Das erste Ziel war gewesen, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen wollen, für das Thema, dass wir da eine Wahrnehmung machen. Und jetzt sind wir dabei, dass das Netzwerk weiter wächst. Ja, wir laden auch ausdrücklich dazu ein, dass sich Organisationen und Institutionen bei uns melden können und sich diesem Leipziger Appell erstmal anschließen können, weil gemeinsam hat man dann auch mehr Kraft, mehr Ideen und mehr Stimme. Und der zweite Schritt wird jetzt also sein, dass wir dann sagen, in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam überlegen, wie können wir denn vielleicht auch konkrete Maßnahmen folgen lassen, ja, die über die Unterzeichnung des Papiers hinausgehen. Also gemeinsame Netzwerkveranstaltung, gemeinsame Medienkompetenzveranstaltung möglicherweise. Wir als MDR gehen diese und nächste Woche rund um den Tag der Pressefreiheit beispielsweise mit Partnerorganisationen an Schulen, klären dort Schülerinnen und Schüler über das Funktionieren von Medien auf. Ne? Das ist zum Beispiel eine Maßnahme. Aber vielleicht brauchen wir auch mal eine gemeinsame Adressierung an die Politik, ja, sozusagen, dass man die Medien nicht immer schlecht reden sollte. Ne? Natürlich machen Medien Fehler, ist gar keine Frage. Aber dieses permanente Verunglimpfen und auch dieses permanente Populistische draufhauen teilweise, das führt natürlich auch zu einem allgemeinen Zynismus und so einer Art Feindbild.
Also erstmal der Appell und im Moment ein Papier, aber Sie haben es schon gesagt, da soll ganz viel weiter draus wachsen. Auch offen sind Sie ja für weitere Unterstützung. Es können sich also noch mehr anschließen. Wann ist es für Sie, Herr Naumann, eine erfolgreiche Aktion? Also was müsste sich im besten Fall aus diesem Appell entwickeln?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil da bräuchte man jetzt eine Glaskugel. Ne? Also wir wollen in erster Linie, wollen wir dieses bewusst machen, ne? Dass wir auch Bevölkerung erreichen und dass wir auch gemeinsam sagen, wir nehmen das nicht nur hin, sondern wir packen es an. Ne? Und wahrscheinlich ist es ein Erfolg, wenn wir einfach auch schon Vernetzungen herstellen zwischen Medienschaffenden, zwischen Organisationen, die dann auch sozusagen zur Konsequenz haben, dass man sich nicht mehr so alleine fühlt. Ne? Wir kennen Beispiele von Lokalreportern auch bei uns im Sendegebiet, die gehen auf Demonstrationen und die kriegen ins Ohr geflüstert von wildfremden Menschen, wo sie wohnen. Ja? Und dass man wisse, wo die Kinder in den Kindergarten gehen. Und, ne? Und dann ist man natürlich mit seinem Beruf und seinem eigenen Medium vielleicht alleine. Wenn man dann aber ein Netzwerk hat, an das man sich wenden kann und wo man dann sich austauscht und vielleicht merkt, Mensch, uns geht es auch so, was können wir denn dagegen tun? Dann haben wir ja schon mal sehr viel gewonnen. Ne? Dann kann man auch ein neues Selbstbewusstsein daraus generieren. Und dann wird es darum gehen, welche Ideen die Netzwerkpartner vielleicht auch einbringen. Und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam erarbeiten. Und der Mitteldeutsche Rundfunk ist ja eines der jüngeren Geschwister der ARD. Wir sind ja nach dem Mauerfall, nach der Wende auch neu dazugekommen. Wir werden jetzt im Januar 35 Jahre alt. Und auch das wäre ein Jubiläum, wo man vielleicht sagt, wir machen da nochmal eine größere Kick-Off-Veranstaltung. Vielleicht auch in Leipzig oder im Sendegebiet des MDR woanders. Und gehen auch nochmal ganz gezielt mit dem Thema aufs Publikum zu.
Sagt Michael Naumann, er ist Kommunikationschef beim MDR, beim Mitteldeutschen Rundfunk zum Leipziger Appell. Damit enden unsere heutigen Themen des Tages für Donnerstag, den 30. April.